Hebräerbrief, Kapitel 12. Das ist eine gute Stelle zu Beginn eines neuen Jahres. Zeit, wo wir normalerweise innehalten und ein bisschen reflektieren, Prioritäten neu setzen. Wir haben die letzten Wochen viel über Glauben gesprochen. Und wir haben uns Vorbilder angesehen im Glauben aus dem Alten Testament und zuletzt aus dem Neuen Testament. Menschen, Männer und Frauen, die einfach Jesus nachgefolgt sind, die durch dick und dünn gegangen sind mit Jesus, die dran geblieben sind an Gott und an ihrer Berufung, die bereit waren, Bequemlichkeit aufzugeben, um Gottes Verheißung für die Ewigkeit zu ernten, die bereit waren, Verfolgungen und Nachteile und Leid auf sich zu nehmen, um Jesus oder Gott treu zu sein und ihm nachzufolgen. Nur ein Beispiel nochmal als Auffrischung, Kapitel 11, Vers 25, Mose. Da heißt es über ihn, er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Also viele tolle Vorbilder, die wir gesehen haben. Und jetzt wendet der Autor des Hebräerbriefs das Ganze auf seine Zuhörer oder auf die Leser. Der Hebräerbrief war ja eine Predigt wahrscheinlich. Und er wendet es auf diese Leute an, die ihm hier zuhören. Das waren Judenchristen, die verfolgt wurden um ihren Glauben willen. Könnte ich das so ähnlich vorstellen wie heute, wenn sich ein Moslem zu Jesus bekehrt, dann ist es eine schwerwiegende Entscheidung für ihn. Das bringt ihm soziale Nachteile, wird oft von seiner eigenen Familie ausgestoßen, vielleicht sogar sein Leben bedroht, hat finanzielle Nachteile, er verliert vielleicht seinen Job, wird ausgestoßen aus der Gemeinschaft seiner Freunde. Eine schwerwiegende Entscheidung. Ähnlich war es damals, wenn ein Jude sich zu Jesus bekehrt hat. Das war eine schwerwiegende Entscheidung, wurde ausgestoßen aus der Synagoge, von seiner Familie, hat vielleicht seinen Job verloren, hatte soziale Nachteile. Wenn wir an Paulus denken, er hat Menschen, das Leben von Menschen bedroht. Bevor er sich bekehrt hat zu Jesus, hat er von hohen Priestern Erlaubnis eingeholt, dass er sogar bis nach Damaskus reisen durfte, um dort die Christen ins Gefängnis zu setzen und zu verfolgen. Vielleicht wurden sie sogar von den Römern verfolgt. Es war das Umfeld. Es waren die Menschen, an die der Schreiber des Hebräerbriefs geschrieben hat. Und seht hier in Vers 1, Kapitel 12, der Autor schließt sich auch selbst hier ein. Er sagt, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Das ist unser Text für heute Morgen. Drei Bilder sehen wir in diesem Kapitel 12. Das Bild eines Läufers, das Bild eines Kindes, das Bild eines Bürgers von Gottes Reich. Heute wollen wir uns dieses Bild eines Läufers ansehen. Das Leben als Christ, als Jesus-Nachfolger wird mit einem Lauf verglichen. Paulus hat es besonders gern verwendet, dieses Bild. das Bild eines Laufes. Und wir haben schon öfter gesagt, es ist kein Sprint, unser Glaubensleben, unser Leben in der Nachfolge, sondern es ist ein Dauerlauf, ein Langstreckenlauf. Also das Bild eines Laufes für unser Leben als Christen, für unser Leben im Glauben, allgemein, dass wir als Christen leben, aber auch persönlich, eine persönliche Komponente, unsere persönliche Berufung. Apostelgeschichte 13, da spricht Paulus über Johannes den Täufer und er spricht davon, dass Johannes der Täufer seinen Lauf erfüllte. Oder Paulus sagt über sich selbst in Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und am Ende seines Lebens sagt Paulus im 2. Timotheus, Brief Kapitel 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf, spricht hier wieder allgemein, den Lauf seines christlichen Lebens vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Alle Christen haben eine Berufung. Alle Christen haben eine allgemeine Berufung, und zwar schlicht und einfach Christ zu sein. Jesus zu glauben, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen. Wisst, Jesus hat es zusammengefasst, Gott zu lieben mit allem, was wir sind, unseren Nächsten zu lieben, wie uns selbst, Gemeinschaft mit den Geschwistern zu leben, das Evangelium weiter zu erzählen, heilig zu leben, zu dienen, all diese Dinge. Dazu ist jeder Einzelne von uns berufen als Christ. Lebe als Christ. Aber dann darüber hinaus hat jeder Christ auch noch eine persönliche, spezifische Berufung. Manche von uns haben die Berufung, Ehemann und Ehefrau zu sein. Oder Vater und Mutter zu sein. Und dann ist da unser Beruf. In dem Wort Beruf steckt eigentlich das Wort Berufung drin. Das soll das für uns sein. Oder ein Dienst, zu dem Gott uns berufen hat. Vielleicht sogar ein Amt, zu dem Gott uns berufen hat. Sei es in der Gemeinde oder politisches Amt, eine Aufgabe. Ich weiß, mich hat Gott dazu berufen, Pastor zu sein und Bibellehrer zu sein. Was ist deine Berufung? Und so der Lauf eines jeden von uns, der Lebenslauf eines jeden von uns ist so ein Mix, ein persönlicher Mix aus dieser allgemeinen Berufung, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen und dann deinen persönlichen Berufungen. Ist wichtig für uns. Gott sieht dich nicht als Teil von irgendeiner Masse. Nicht so einen kommunistischen Outlook, so eine kommunistische Sicht. Der Einzelne zählt nichts. Was zählt, ist die Klasse oder so irgendwie. Nee, Gott sieht dich als Individuum. Und er schätzt dich persönlich als Person. Er liebt dich persönlich. Und er wirkt, er handelt mit dir persönlich. Er will dich gebrauchen. Und er hat eine konkrete Aufgabe, er hat ein konkretes Ziel für dich. Also jeder von uns hat seinen persönlichen Lauf, zu dem er berufen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es begeisternd, dass Gott so mit uns wirkt. Dass Gott so uns persönlich konkret gebrauchen will und beruft und mit uns Gemeinschaft haben will. Jeder hat seinen Lauf. Und das ist das Erste hier. Es ist wichtig, dass wir laufen. Deshalb lass nur nach uns, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Das ist das Erste, wir müssen laufen. Wir haben so viele wunderbare Zeugnisse hier, Vorbilder von Läufern, die uns vorausgelaufen sind, die diesen Lauf gelaufen sind, die Heiligen des Alten Testaments und des Neuen Testaments und auch der Kirchengeschichte oder Vorbilder, die wir persönlich kennen. Denkt an Leute wie Georg Müller oder Spurgeon, Hudson Taylor, Billy Graham, was immer eure Vorbilder sind. euer Papa, Onkel so und so, die ein christliches Leben gelebt haben. Und all diese Zeugen, wir haben diese Wolke von Glaubenszeugen um uns, die diesen Lauf gelaufen sind und die uns gleichsam anfeuern durch ihr Vorbild. Die uns zeigen, wie es geht, die uns auch ermutigen. Hey, es ist machbar, es ist schaffbar, du kannst es schaffen, du kannst deinen Lauf laufen. Es ist wichtig, dass wir den Lauf laufen, aber nicht nur, dass wir den Lauf laufen, sondern dass wir ihn auch vollenden. Wenn du vorher aufgibst, wenn du mittendrin in deinem Lauf alles hinschmeißt, und das war die Versuchung, in der diese Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben war, waren, wenn du vorher alles hinschmeißt, dann wirst du disqualifiziert von dem Lauf. Und wir wollen den Lauf nicht nur irgendwie laufen, sondern wir wollen unseren Lauf auch gut laufen, oder? Wir wollen treue Verwalter sein von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wir sehen hier in unserer Stelle heute Morgen ein paar Tipps, wie wir gut laufen können. Zuerst sagt er uns, lasst uns nun auch, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, erstens jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Also der erste Punkt ist, in unserem Lebenslauf, in diesem Lauf unseres Christenlebens, unserer Berufung, wollen wir leicht laufen. Ihr seht es an Sportlern. Leute, die bei den Olympischen Spielen mitlaufen zum Beispiel, die haben eine ganz besondere Kleidung an. Das ist eine leichte Kleidung. Wenn du zuguckst, 100 Meter Lauf, 500 Meter Lauf, wie die Leute laufen, die haben keine Wanderschuhe an, die haben keinen Rucksack, die haben keine Jeans an. Die haben diese engen Hosen, wenn ihr an Schwimmer denkt, ne, die haben nicht diese Flatterhosen, sondern eher diese eng anliegenden Badehosen und Badehauben, wahrscheinlich noch besonderes Material, rasieren sich die Haare ab, um möglichst wenig Widerstand zu haben. Wenn ihr an Radrennen denkt, die Fahrräder sind so leicht wie möglich, aus dem leichtesten Material, da ist kein Dynamo dran und keine Lichter und alles unnötige Gepäckträger, alles weggelassen, so leicht wie möglich. Damals, in den Olympischen Spielen, sind die Läufer nackt gelaufen. Ohne irgendwelchen Ballast. Ohne unnötigen zusätzlichen Ballast. Sie haben ihren Lauf, sie haben das Ziel zur absoluten Priorität gemacht. Waren bereit, allen Ballast abzulegen. Und so ist es auch in unserem christlichen Leben. Es gibt Dinge, die wir ablegen müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen in unserem christlichen Lebenslauf. Und was ist dieser Ballast geistlich gesprochen? Zuerst sehen wir hier die uns so leicht umstrickende Sünde. So leicht umstrickende Sünde. Es ist einfach zu sündigen, oder? Das kennen wir alle. Wir sind alle Sünder, wir sind potenziell, glaube ich, jeder Einzelne zu jeder möglichen Sünde fähig. Wir tun es Gott sei Dank nicht alle, arbeiten die Liste ab. Jeder von uns hat so seine Schwachpunkte, oder? Und es ist gut, wenn uns das bewusst ist. Für den einen ist es vielleicht Lust, für den anderen ist es die Versuchung zu tratschen, für den anderen ist es Unversöhnlichkeit, für den nächsten ist es Stolz, so ein ungesundes Selbstvertrauen, für den anderen ist es eher, sich Sorgen zu machen. Und es ist weise, wenn wir da ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind über unsere Schwachheiten. In Römer 13, Vers 14 sagt uns Paulus, treibt nicht Vorsorge vor euer Fleisch. Also wenn ihr wisst, dass ihr einen schwachen Punkt habt, dann treibt nicht irgendwie Vorsorge, dass ihr da in eine Sünde reinfällt. Jesus hat gesagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Hier im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 12, knüpft dann dieses Bild an und sagt, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. also da weise zu leben, unser Leben zu stärken. Wenn dein Schwachpunkt ist, dir Sorgen zu machen, dann wissen wir es, Gottes Antwort, Gottes Medizin dafür, Gebet. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen wir unsere Gebete und unsere Anliegen mit Danksagung vor Gott kundmachen. Und dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, unsere Herzen bewahren in Christus Jesus. Wenn dein Schwachpunkt Habsucht ist, dann ist Gottes Medizin zu geben. Epheserbrief, Kapitel 4, kannst du das nachlesen. Wenn dein Schwachpunkt Faulheit ist, wenn das deine Sünde ist, dann ist die Medizin zu arbeiten, die Ameise zu betrachten. Betrachte die Ameise, du Fauler. Und werd aktiv. Wenn du ein Problem hast mit Pornografie, dann ist die Medizin, dass du deine Gedanken mit Gottes Wort füllst und reinigst, deinen Sinn erneuerst, dass du deine Sünde bekennst, dass du vielleicht einem Bruder verantwortlich bist. Sagst, hey, ich kämpfe damit, halt mich verantwortlich. Dass du einen Filter in dein Internet einbaust, damit dieser Mist gar nicht durchkommt. Jesus hat gesagt, wir sollen radikal umgehen mit Sünde. Wenn ich was zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Also es gibt ganz definitiv Sünden in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Werken, die wir ablegen müssen. Wenn ihr euch da vertiefen wollt, könnt ihr Epheserbrief Kapitel 4 lesen, Kolosserbrief Kapitel 3. Da haben wir ganze Listen von dem, was wir ablegen und dem, was wir anlegen sollen. Dem, was wir ausziehen sollen und dem, was wir anziehen sollen. Also es gehört beides dazu. Es ist wichtig, dass wir unsere schlechten, unsere sündigen Angewohnheiten durch gute ersetzen. Das ist offensichtlich, oder? Dass wir Sünde ablegen in unserem Leben. Weil du wirst nicht besonders gut unterwegs sein in einem christlichen Lauf, wenn du verstrickt bist in, sagen wir mal, Internetpornografie oder in Lügen. Oder wenn du belastet bist durch Eifersucht oder Habsucht, durch Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Hass, wirst du nicht gut laufen. Du wirst kein guter Zeuge sein für Jesus, wenn du ein guter Läufer sein, wenn du faul bist. So ein olympischer Lauf, das ist Arbeit. Das ist kein Honigschlecken. Braucht Vorbereitung, braucht Disziplin. Du wirst kein guter Läufer sein, wenn du besoffen bist. Also, wichtig, dass wir Sünde ablegen. Zu Beginn dieses Jahres, gibt es gewohnheitsmäßige Sünden oder Kompromisse in deinem Leben, die dich aufhalten, die dich gefangen halten, die du irgendwo in deinem Leben bestehen hast lassen, mit denen du dich ein Stück weit vielleicht sogar angefreundet hast, müssen diese Dinge ablegen. Und ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist dir das persönlich macht und konkret macht, heute Morgen. Wie gesagt, jeder hat an einer anderen Stelle seine Baustelle. Heiliger Geist ist treu, Gott ist treu, seinen Finger draufzulegen. Gibt es was du da ablegen musst? Eine Sünde, die du ablegen musst, die du zurücklassen musst? Dann ist dir das bewusst. Und wie tun wir das? Wie legen wir das ab? Na, erstens, dass wir sie bekennen, einfach beim Namen nennen, sagen, ja, das ist Sünde, das muss raus in meinem Leben. Dass wir Gottes Vergebung dafür in Anspruch nehmen dürfen. Danke, Jesus, dass du dafür bezahlt hast. Dass wir ihn um seine Hilfe bitten, weil aus eigener Kraft werden wir nie ein heiliges Leben leben können, ein heiles Leben. Und dann, dass wir umkehren, dass wir uns abwenden von dieser Sünde, praktische Grenzen setzen, praktische Vorsorge, dass es nimmer passiert, zum Beispiel diesen Filter einbauen in deinem Computer oder den Fernseher aus dem Fenster zu werfen, was immer es ist, Computer im Keller zu stellen. Hey, wenn es dich verführt, dann schneide es ab, wirf es weg. Wirklich, wörtlich. Das Falsche durch das Richtige ersetzen. Also nicht nur ausziehen, sondern das Richtige anziehen. Und auch das ist Arbeit. Psychologen sagen uns, es braucht so ungefähr 6 Wochen tägliches Einüben, um eine neue Gewohnheit neu einzuüben, sodass es zur Selbstverständlichkeit wird in unserem Leben, dass wir es automatisch tun. Es ist nicht einfach, alte Gewohnheiten abzulegen. Und es ist auch Arbeit, es ist Ausdauer, neue Gewohnheiten anzutrainieren. Aber es ist wichtig, dass wir es tun, ganz praktisch, konkret. Vielleicht, dass wir jemandem verantwortlich sind, Geschwistern, dass wir im Licht wandeln, offen sind über unser Leben. Das ist das Erste, dass wir unsere Sünde ablegen. Ich denke, das ist offensichtlich, oder? Wenn du ein erfolgreiches, christliches, geistliches Leben leben willst, dann kannst du eine Sünde mit dir rumschleppen als Ballast. Das ist offensichtlich. Aber als Zweites lesen wir hier, nicht nur, dass wir Sünde ablegen, das ist offensichtlich, sondern er sagt uns auch, dass wir jede Bürde oder Last ablegen. Und was ist damit gemeint? Ich glaube, dass das alle Dinge sind, wo es nicht eine Frage ist von richtig oder falsch, Dinge, die prinzipiell okay sind, die kein Problem sind, aber die uns aufhalten können, die uns zurückhalten können, die uns lähmen können in unserem Lauf der Nachfolge, wenn wir das Maß und das Ziel verlieren mit diesen Dingen. Und wie einfach das passieren kann. Und das kann ganz viel sein. Das kann Fernsehen sein oder die Xbox oder die PlayStation oder das Internet. Es kann unsere Arbeit sein, es kann Hobby sein, ein Sport sein, kann das Einkaufszentrum sein, kann eine Gruppe von lauen Freunden sein, vielleicht sogar Dinge wie Aktien, die deine Aufmerksamkeit, deine Energie zu sehr an sich binden. Um nur ein Beispiel zu nennen, um es konkret zu machen. Reden wir mal übers Fernsehen. Prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, oder? Zumindest solange der Inhalt sauber ist. Wenn dein Gehirn mit Schrott fütterst, dann wirst du nie ein reines Leben leben. Das ist kontraproduktiv. Ist heute schon ein bisschen schwer, sauberes Fernsehen zu finden, aber es gibt es. Und nichts dagegen einzuwenden. Kein Problem, sich vor dem Fernseher zu entspannen. Aber Leute, können wir es uns leisten, 3 bis 4 Stunden täglich vor der Glotze zu verschwenden, wie es der Durchschnitt ist in dieser Welt? Ich meine, wir leben in einer Unterhaltungsgesellschaft. Der Kommunikationsforscher Neil Postman hat schon vor vielen Jahren gesagt, wir amüsieren uns zu Tode. Ich meine, wir alle haben gleich viel Zeit. 24 Stunden pro Tag. Sagen wir, du schläfst 7 Stunden Durchschnitt und bleiben dann noch 17 Stunden über von den 24. 8 davon mindestens bist du auf der Arbeit, sagen wir 10, mit Hin- und Zurückfahren und Mittagspause, dann bleiben da noch 7 Stunden über pro Tag. Sagen wir 1 Stunde ungefähr Körperpflege, anziehen, Klamotten bügeln. Ich weiß, bei manchen dauert es länger, bei anderen wird es schneller sein. Vielleicht 1 Stunde essen, das ist nicht zu viel, das ist konservativ, oder? 1/2 Stunde Frühstück, 1/2 Stunde Abendessen. Und dann je nachdem so 1 bis 2 Stunden kochen, Abwasch machen, einkaufen, Haushalt. Und bleiben da schon nur mehr 3 bis 4 Stunden übrig. Und hast du noch nicht stille Zeit gehalten, Zeit mit Gott verbracht, im Gebet. Hast noch nicht in deine Familie investiert, außer vielleicht für das, wenn man gemeinsam gegessen hat. Warst noch nicht in der Gemeinde, hast noch keinen Dienst getan. Und so, wenn du diese 3 oder 4 Stunden vor dem Fernseher verbringst, vor der Glotze, darfst 3-mal raten, was mit diesen anderen Bereichen in deinem Leben passiert, mit diesen geistlichen Bereichen. Die fallen unter den Tisch. Und wie gut wirst du laufen in deinem geistlichen Leben, wenn du nur so ein paar Minuten schnell mit dem Herrn verbringst, wenn deine Ehe dahin sumperst, wenn deine Kinder außer Kontrolle sind, weil sie nach Aufmerksamkeit schreien, wenn du keine Zeit für Gemeinde hast und eigentlich so ein schwaches Glied am Leib bist, das die anderen irgendwie mitschleifen müssen. Wie sehr hilft dir dein Fernsehkonsum Frucht zu bringen? Deinen Ruf zu erfüllen? Hey, wenn du sagen kannst, hey, das ist toll, wenn ich heimkomme von der Arbeit, bin ich müde, da ziehe ich mal eine halbe Stunde meine Nachrichten rein oder gucke mir die Show an und boah, da kann ich abschalten dabei, dann bin ich wieder entspannt, da schalte ich richtig aus und dann schalte ich die Glotze aus nach der halben Stunde, mache 10 Minuten meinen Powernap, lege mich kurz hin und dann bin ich echt wieder fit und entspannt für meine Familie, für meinen Dienst. Hey, das ist super. Aber wenn die Glotze deine ganze Zeit auffrisst, deine kostbare Zeit, dann würde ich sagen, ist es eher eine Bürde als ein Segen. Und so vielleicht zu Beginn dieses Jahres ist es gut, deine Prioritäten neu zu ordnen. Deine kostbare Zeit neu zu managen. Time Management ist das moderne Wort dafür. Ich finde es interessant, man kann es beobachten. Leute, die in die Gemeinde kommen. Da gibt es welche, die haben auch ihren Beruf, haben ihre Familie, die sind sonntags in der Gemeinde und dann sind sie noch in einem Hauskreis oder in der Bibelstunde Dienstagabends oder Frauengebet und am Männerabend da und dann haben die noch Zeit für Straßeneinsatz, da mit dabei zu sein und andere Aktivitäten und zu dienen im Kindergottesdienst oder beim Putzen mitzuhelfen. Und dann gibt es andere, die schaffen es kaum sonntags 1,5 Stunden da zu sein in der Gemeinde und sagen, oh, es ist so viel los in meinem Leben, ich bin so gestresst, ich habe so viel Stress. Hey, den haben andere auch. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Prioritäten. Setzen ihre Prioritäten anders. Und sehr oft ist es der liebe Fernseher, der uns die Zeit raubt. Es kann auch was anderes sein. Wieder, ich vertraue drauf, ist nur ein Beispiel, ich vertraue drauf, dass der Heilige Geist euch das persönlich macht. So frag dich persönlich zu Beginn dieses Jahres, gibt es eine Bürde? Gibt es da eine Last, die nicht unmoralisch ist oder schlecht an sich ist, aber gibt es da was, was dich aufhält, was du ablegen musst, um besser laufen zu können in diesem Jahr 2011? Also unser Lauf, wir wollen erstens leicht laufen. Und dann als zweites sehen wir hier, dass wir mit Ausdauer laufen. Lass uns mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Ausharren. Ausdauer. Es ist ein Dauerlauf und wie der Name schon sagt, ein Dauerlauf braucht Durchhaltevermögen. Braucht Ausgerichtetheit. Wettläufer bei den Olympischen Spielen, die haben jahrelang trainiert für diesen einen Lauf. Die haben sich vorbereitet. Die haben geschwitzt. Die haben verzichtet auf die fetten Pommes und den Big Mac vom Fernseher und haben stattdessen gesund gegessen und sind gelaufen und haben viele Entbehrungen auf sich genommen, um fit zu sein. Ein Dauerlauf braucht Ausharren, Durchhaltevermögen. Und ich bin jetzt kein Langstreckenläufer, aber die Marathonläufer, die Leute, die das praktizieren, die erzählen, also hey, die kriegen so richtig einen Kick, anfangen, ist richtig gut, ist schön, macht Spaß, aber dann kommt man immer in so einem Dauerlauf an einen Punkt, wo es zur Quälerei wird. Wo dann der innere Schweinehund tut alles weh und da musst du durch. Und dann, wenn du da durchgepowert hast, durch diese Phase, dann ist es wieder okay. Dann kannst du wieder weiterlaufen. Also wir müssen unseren Lauf leicht laufen, aber wir müssen auch mit Ausharren laufen. Es geht darum, dass wir dranbleiben, gerade auch dann, wenn es schwierig wird, dass wir beständig sind in unserem christlichen Lauf. Denn ein kurzer Sprint und dann liege ich das nächste Jahr irgendwo am Boden und dann sprinte ich wieder mal kurz, ist keine gute Strategie. Ausharren, Beständigkeit. Unser christliches Leben, unser christlicher Lebenslauf braucht Geduld, Bestimmtheit, Disziplin. Dieses Bild von dem Lauf ist eigentlich ein sehr gutes Bild. Und denk dran, so ein Marathon, wie viele Kilometer sind es? 42,6 oder so? 1,95. Diese rund 42 Kilometer setzen sich zusammen aus ganz vielen kleinen Schritten. Du laufst diesen Marathon Schritt für Schritt. So ist es auch mit unserem Glaubensleben. Wir haben schon drüber gesprochen. Normalerweise fällt jemand nicht von heute auf morgen ganz plötzlich vom Glauben ab. Nee, Menschen entfernen sich schrittweise, Schritt für Schritt von Jesus. Und genauso erfüllen wir unsere Berufung Schritt für Schritt, Tag für Tag. Beständigkeit, ein Ausharren. Paulus schreibt im Timotheus, im 1. Timotheus 4, übe dich zur Gottseligkeit. Das spricht hier von Training, geistigem Training. Wir hatten vorher über das Ablegen gesprochen, Dinge, die wir ausziehen müssen, jetzt geht es mehr um das Anziehen. Das, was wir einüben müssen, was wir praktizieren müssen. Du kannst dir auch die Frage stellen, heute Morgen, Beginn dieses neuen Jahres. Ich muss mir die stellen oft. Das ist überführend, die Frage. Und zwar, wie diszipliniert bist du in deinem Lauf? Lass uns einfach an ein paar Bereiche unseres Lebens denken, um es praktisch werden zu lassen. An unsere Gottesbeziehung. Wie diszipliniert bist du in deiner stillen Zeit? Wirklich Zeit mit Gott zu verbringen. Jeden Tag eine stille Zeit, einen stillen Ort aufzusuchen und mit Gott alleine zu sein. Auf Gott zu hören. Hier deinen Sinn zu erneuern, deine Festplatte zu füllen, zu programmieren mit guten Dingen. Zeit für Bibellesen. Diszipliniert sein im Meditieren, im Nachdenken über Gottes Wort, im Studieren. Auswendig lernen von Gottes Wort. Hey, das ist was, wo ich schlaksig geworden bin, was ich mal wieder neu vorgenommen habe. Wir wollen das gemeinsam machen, die Jennifer und ich. Ist einfacher, können wir uns verantwortlich halten. Wirklich, nur ein Vers in der Woche auswendig lernen, ist nicht zu viel, oder? Wenn du den an deinen Spiegel machst und jeden Morgen, jeden Abend mal durchliest mit Bibelstelle, dann hast du im Jahr, wie viel, 52, bisschen mehr Verse auswendig gelernt. Das ist machbar. Und das ist eine wichtige Disziplin. Weil diese Verse, die wir da oben haben, das ist unsere Munition im geistlichen Kampf. Wenn es darauf ankommt, wenn du in Anfechtungen bist, in Versuchungen bist, das ist Gottes Wort. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben und hat es entgegengehalten. Denn um das tun zu können, muss es irgendwie präsent sein. Meistens hast du keine Zeit, deine Bibel hervorzukramen, Staub runterzublasen und mal schnell nachzulesen, wenn irgendwelche Geisteskämpfe deinen Gedanken toben. Gottes Wort ist auch unsere geistige Nahrung. Gottes Wort stärkt unseren Glauben. Wie werden wir stark? Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Guter Läufer muss sich gut ernähren. Und du wirst nie stark sein in deinem Glauben, du wirst nie siegreich sein in Versuchungen, wenn du nicht regelmäßig Zeit im Wort Gottes verbringst. Das ist schlicht und einfach eine geistliche Tatsache. Gebet. Bist du diszipliniert in deinem Gebetsleben? Ist dein Gebetsleben mehr als nur, oh Herr, segne diesen Tag und ja, du weißt schon. Diszipliniert. Vielleicht sogar eine Gebetsliste zu haben. Diszipliniert sein im Bekennen von Sünden. Auch das ist eine wichtige Disziplin, um wirklich eine reine Festplatte zu bewahren. Diszipliniert sein im Danken. Gott zu danken. In der Fürbitte, in der Anbetung. Zweitens, lass uns denken an unser Gemeindeleben. Und wenn wir über Gemeindeleben sprechen, sprechen wir nicht nur darüber, Gottesdienstbesucher zu sein, Stuhlwärmer. Hey, wir besuchen keine Gottesdienste, wir tun Gottesdienst. Das ist das, was wir aktiv machen. Aktiv Gott anbeten. Wenn wir zusammenkommen, da ist eine Kraft drin, wenn wir zusammen Gott anbeten. Und dieses Wort anbeten, im Englischen heißt es Worship, kommt eigentlich von Worthship, also etwas oder jemanden den höchsten Wert zuzuschreiben, etwas jemanden wert zu schätzen. Das ist, was wir tun, wenn wir zusammenkommen. Wir kommen zusammen, um Gott wert zu schätzen. Zu beten. Ich möchte uns ermutigen drin, dass unsere Lobpreis, unsere Gebetszeit nicht nur eine Zeit ist, wo der Markus ab und zu betet, sondern wo wir alle beteiligt sind. Fühl dich frei zu beten, wenn Gott dir ein Gebet aufs Herz legt. Fühl dich frei zu danken. Da ist Raum dafür. Das ist was, was wir gemeinsam tun. Anbetung ist was Aktives, nicht was Passives. Dass wir zusammenkommen, wenn wir hier zusammenkommen als Gemeinde, um einander zu ermutigen. Kommst du mit der Einstellung? Wo kann ich heute wem ermutigen? Wo kann ich jemandem dienen? Leute, es ist nicht biblisch, wenn nur die halbe Gemeinde irgendwo am Dienen ist und der andere Rest irgendwie nur so mitläuft. Nee, jeder Christ sollte einen Dienst haben. Jeder Christ sollte beteiligt sein, Geschwister aufzubauen. Gemeindeleben ist etwas, was wir gemeinsam tun. Geben ist ein Teil unserer Anbetung. Jeder Christ sollte ein Geber sein, dass wir unser Leben miteinander teilen. Ich möchte uns ermutigen, dass wir ganz neu wachsen in unserem Lauf, in unserem Dauerlauf als Gemeinde. Das ist sowas Großes. Es ist wichtig, dass wir es zur Priorität machen. Und ehrlich gesagt, wir werden immer wieder ein bisschen schleißig, oder? Wie in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich predige zu mir selber. Wir werden in letzter Zeit wieder schleißig, dass wir immer später anfangen. Hey, wenn uns wirklich was wichtig ist, wenn da ein Konzert ist, in das wir gehen wollen, für das wir 100 Euro für die Karte bezahlt haben, sind wir pünktlich. Oder am Betzeberg zum Fußballspiel. Oder am Flughafen für unseren Flug. Die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, da sind wir meistens pünktlich. Und wie gesagt, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, Gott, Jesus hat ganz besonders seine Gegenwart zugesagt. Ich meine, er ist allgegenwärtig, aber in ganz besonderer Art und Weise. Jesus hat gesagt, da bin ich mitten unter euch, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und wir haben im Buch der Offenbarung dieses Bild von Jesus, der inmitten dieser Leuchter umhergeht, die Bilder sind für seine Gemeinden. Das ist was Besonderes, wenn wir zusammenkommen als Leib Christi. Wir müssen das wertschätzen, wir müssen das zur Priorität machen. Ich glaube, das fängt schon am Samstag an, dass wir unser Herz vorbereiten, dass wir Sünde bekennen von mir, sagen, hey, ich will wirklich mit vorbereitetem Herzen in den Gottesdienst gehen. Dass wir Tag vorher schon beten für den Gottesdienst. Herr, mach mich sensibel für die Nöte der Geschwister, wenn ich morgen da bin. Gib mein Herz an zu beten. Herr, segne den Günther, wenn er sich gerade vorbereitet für die Predigt morgen. Wir müssen uns vielleicht sogar unsere Klamotten schon zurechtlegen, damit wir bereit sind. Gebügelt, gestriegelt, für die Kids alles bereit. Früh genug ins Bett zu gehen, damit wir fit sind am Sonntagmorgen. Und am Sonntagmorgen früh genug aufstehen, damit wir nicht gestresst hierher kommen. Und ich predige zu mir selber, wie gesagt. Gutes Frühstück zu essen, dass wir uns konzentrieren können, dass nicht der Magen knurrt, wenn wir zusammensitzen. Früh genug hier zu sein, damit wir ruhig werden können. Vielleicht noch eine Minute still sitzen können und uns wirklich einstimmen. Vielleicht bist du schon um 9.45 Uhr da zum Gebet. Wir gemeinsam beten, jede Woche vor dem Gottesdienst. Und dann wirklich mit dieser Einstellung, mit der richtigen Einstellung im Gottesdienst. Wir wollen Gott anbeten, wir wollen ihm den höchsten Wert zuschreiben. Ich will beteiligt sein dran. Bring deine Bibel, bring deinen Notizblock. Das drückt Erwartung aus. Ja Gott, ich will erwarten, ich komme im Glauben, dass du zu mir sprechen wirst heute Morgen. Und ich will es nicht verlieren, ich schreibe mir das auf. Mit dem Herz zu geben, mit dem Herz zu dienen. Lass uns das wirklich zur Priorität machen. Leute, wenn wir so zusammenkommen, jede Woche, dann ist es ein Feuerwerk, was hier abgeht. dann ist es ein Kraftwerk. Drittes, denk an deinen Dienst. Bist du diszipliniert in deinem Dienst? Was ist dein Dienst? Hast du einen? Fängt es an. Viertens, Familienleben. Diszipliniert als Ehemann, als Ehefrau. Zu investieren in deinen Partner. Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Oh, oh. Ihr Frauen respektiert eure Männer. Oh, das sind unsere Schwachpunkte. Oh. Disziplin einüben als Vater, als Mutter, als Kind. Ist Arbeit, Erziehung, Erziehungsarbeit. Ist Training. Das nächste Bereich, diszipliniert in deiner Arbeit, in deinem Beruf. Diszipliniert an deinem Charakter zu arbeiten. Deine Gedanken reinzubewahren, deine Zunge. Diszipliniert in dem, wie du redest, deine Einstellungen. Diszipliniert sein im Zeugnis geben, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und wir könnten und so weiter und so fort hier unser ganzes Leben aufrollen. Und es ist gut, wenn wir ab und zu wirklich regelmäßig, systematisch unser Leben betrachten und Inventur halten. Wirklich gucken, wie läuft's. Und ich weiß, wir alle sind nicht perfekt. Es gibt überall Bereiche, wo wir disziplinierter sein können, ausdauernder sein können in unserem geistigen Leben. Und es geht nicht darum, dass wir uns alle hier schuldig fühlen, wenn wir rausgehen und beladen fühlen. Nee, wieder der Heilige Geist wird es dir persönlich machen. Und ich mag das an dem Heiligen Geist, der ist keiner, der uns überfordert. Ist euch schon aufgefallen in eurem Leben? Gott wirft nicht irgendwie so die Bombe auf dich und sagt, hier sind 5000 Dinge, die musst du bis morgen geändert haben. Nee, der Heilige Geist ist sanft und er legt seinen Finger auf Bereiche in unserem Leben, wo es jetzt gerade dran ist. Und er sagt, hey, guck mal hier, pünktlich im Gottesdienst sein. Das ist dein Programm in diesem nächsten Jahr. Da arbeiten wir mal dran. Oder Bibelstellen auswendig zu lernen. Das ist wirklich was, was dran ist. Oder da hast du deine Ehe vernachlässigt. Guck mal. Da will ich, dass du investierst. Wir müssen das alles auf einmal ändern. Gott ist konkret, Gott ist persönlich. Aber wie gesagt, ein Dauerlauf ist ein Lauf Schritt für Schritt. Und der Heilige Geist macht es uns konkret. Also wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du disziplinierter sein musst, wo du deinen Lauf mit ein bisschen mehr Ausharren, mit ein bisschen mehr Zielgerichtetheit laufen musst? Schreib das auf, wenn du einen Notizblock da hast. Nimm es mit nach Hause, überleg das ein bisschen, was das konkret bedeuten kann in deinem Leben. Das Dritte, was wir sehen, wenn wir unseren Lauf laufen, wir müssen unser Lauf laufen mit dem Ziel vor Augen. Ein olympischer Läufer läuft mit voller Konzentration. Guckt euch die Typen mal an, diese Nahaufnahmen, wenn die laufen. Die sind fokussiert. Die geben alles. Da siehst du keinen, der so... Das passiert nicht, der wird nicht erfolgreich laufen. Kannst nicht umherschauen, irgendwie abgelenkt sein, mal ein kurzes Bäuschen einlegen. Oh, guck dir mal das Höschen von dem Läufer vor mir an und so. Das wird nicht funktionieren, wenn du da so... Blödes Beispiel, Entschuldigung. Das Bild wollte ich eigentlich nicht in eure Gedanken setzen. Oder guck mal die Zuschauer da, was der für eine komische Hose anhat. Wenn du so laufst, wirst du keinen guten Platz belegen in deinem 1000-Meter-Lauf. Also ausgerichtet, mit voller Konzentration, das Ziel vor Augen. Und was ist unser Ziel? Unser Ziel ist Jesus. Und er ist gleichzeitig auch unser größtes Vorbild. Und sein Vorbild gibt uns Kraft und stachelt uns an. Vers 2, wir laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns auch den Glauben perfekt vorgelebt hat, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ihr habt soziale Nachteile, materielle Nachteile auf euch genommen, aber ihr habt noch nicht mit eurem Leben bezahlt, um Jesus nachzufolgen. So wie Jesus am Kreuz sein Leben für dich gegeben hat. Ihr habt noch nicht Blut geschwitzt wie Jesus im Garten. Im geistlichen Kampf, im Widerstehen gegen die Sünde. Es gibt uns Perspektive, oder? Wir zusammensitzen und jammern, oh, es ist so schwer, wir tun uns selbst leid. Hey, betrachte mal wirklich gut Jesus. Oder vielleicht ein paar von diesen anderen, lest nochmal hier. Hier, die zersägt wurden, tot durch das Schwert, gesteinigt, in Ziegenpelzen umhergingen. Vergleicht euch mal ein bisschen mit anderen Geschwistern. Das ist Realität für manche Geschwister in der Welt heute auch. Es gibt uns eine neue Perspektive, oder? Wenn wir mal von uns selbst los wegschauen, oh, es ist so schwer und es ist so hart und es ist so ein Kampf. Hey, guck mal auf Jesus. Guck mal, was andere auf sich nehmen, um ihm nachzufolgen. Und dann wird es schon wieder ein bisschen besser gehen. Jesus hat Blut geschwitzt im Kampf gegen die Sünde, um ein perfektes Leben für dich zu leben, mit dem er deine Schuld bezahlen kann. Und erinnert euch dran, Jesus hatte dieselben Werkzeuge wie wir zur Verfügung in dem geistigen Kampf. Philipperbrief heißt es, er hat sich entleert, er hat sich entäußert, viele von diesen göttlichen Eigenschaften, die er hat. Und er hat sich begrenzt. Er ist als ein Baby in die Welt gekommen. Und er konnte nicht perfektes Dudendeutsch reden, als er auf die Welt gekommen ist. Er musste lernen zu reden. Er musste lernen, auf den Topf zu gehen. Jesus hat sich begrenzt. Er musste lernen, aus der Kraft des Heiligen Geistes Sünde zu widerstehen. Und Gott nachzufolgen, treu zu sein, gehorsam zu sein. Er musste Zeit mit Gott, dem Vater, verbringen, stille Zeit alleine, um gerüstet zu sein für seine Herausforderungen. Und Jesus ist unser Vorbild. Und auch er hat uns gezeigt, es ist möglich zu bestehen. Es ist möglich, diesen Lauf zu vollenden. Jesus war bestimmt, wirklich bis aufs Blut. Jesus hat geblutet, um dich zu erlösen. Er hat sein kostbares Leben für uns gegeben. So weit ist er für uns gegangen. So tief ist seine Liebe für dich. Und er hat es getan, lesen wir hier, wegen der Freude, die vor ihm lag, der Freude der Gemeinschaft mit dir. Deswegen hat er die Schande nicht geachtet. Und ein guter Teil von der Kreuzigung war, den Gekreuzigten einfach zu beschämen und zu erniedrigen. Er ist nackt da am Kreuz gehangen, wurde beschimpft und bespuckt und verspottet. Und Jesus hat es auf sich genommen, für dich und für mich. Und deswegen wollen wir für ihn leben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Leute, wir haben nur einen Lauf. Das ist nicht die Generalprobe hier. Das ist unser Lauf, in dem wir gerade sind. Das ist dein Lauf. Das ist dein Leben. Das eine Leben, was Gott dir gegeben hat. Lass es uns für ihn leben. Lass uns Ballast abwerfen. Lass uns ausharren. Lass uns dranbleiben. Lass uns ausgerichtet sein auf ihn, auf unser Ziel. Ich möchte eines Tages wieder Paulus sagen können, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe meinen Glauben bewahrt. Und ich habe meine Berufung erfüllt hier in dieser Welt, die du für mich hattest. Und wie gesagt, keiner ist perfekt. Ich bin der Letzte, der euch vorspielen will, dass ich in diesem letzten Jahr perfekt meinen Lauf gelaufen bin. Nee, wir haben alle versagt, wir sind alle gestolpert. Aber wenn du gestolpert bist, hey, dann nimm den Lauf wieder dort auf, wo du gestolpert bist. Lauf weiter. Gott kann an einem Tag mehr tun, als ein Mensch ohne Gott sein ganzes Leben lang. Also okay, wenn du irgendwo den Ball fallen hast lassen und versagt hast, dann nimm ihn wieder auf, lauf heute weiter. Und wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wie wirst du dieses Jahr leben? Heute, Schritt für Schritt, morgen. Wie wird dein geistiger Lauf aussehen? Hast du letztes Jahr verschwendet? Hey, dann lebe dieses Jahr für Jesus, gib alles. Und wisst ihr was, der Heilige Geist wartet nur auf Menschen, die so eine Einstellung haben, die sich ihm so zur Verfügung stellen. Lass uns nochmal unsere Verse lesen. Deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also wenn du nach Hause gehst, heute Morgen, oder wenn wir Abendmahl feiern jetzt gleich, wirf einen Blick auf dich selbst. Gibt es was, was du ablegen musst? Gibt es was, wo du neue Prioritäten setzen musst, wo du neu ausrichten musst? Guck auf dich selbst kurz und dann schau mal lange auf Jesus. Wir wollen das Abendmahl feiern. Und lass uns das gemeinsam tun, dass wir ihn erhalten, ihn betrachten. Und wir haben die Verheißung hier, wenn wir auf ihn schauen, dann werden wir nicht ermüden und werden nicht ermatten in unseren Seelen.